Ich möchte heute keine Predigt zur Jahreslosung machen. Ich dachte, ihr hattet schon einen. Aber es dreht sich alles um Anfang und Ende und mittendrin. Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Ich möchte mit euch zusammentragen, was im Jahr 2021 alles Wichtiges geschehen ist und wie wir es einordnen wollen. Okay, also ihr hört zu. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Aber das geht nicht, ne? Wir können uns nicht über das Jahr 2021 unterhalten und was gut, wichtig und richtig war, weil wir erst über das neue Jahr urteilen können, wenn es vorbei ist und nicht früher. Nur im Rückblick können wir erkennen, was gut war, was nicht. Und nur wir planen aber immer. Ja, das ist so unser Ding, wir planen. Wer hat für 2021 noch keine Pläne gemacht? Es müssen nicht viel sein, aber so ein Urlaub mal so angepeilt, Arbeitsstelle irgendwas oder so. So ein bisschen, ne? Wir planen im Voraus, aber was dann wirklich geschieht, das liegt in eines anderen Hand. Nur einer hat den gesamten Überblick über das, was geschieht. Den Überblick über unser Gestern, unser Heute und unser Morgen. Nur einer. Ich möchte mit euch das Leben betrachten. Einmal aus gesellschaftlicher Sicht. Das Leben aus gesellschaftlicher Sicht beginnt mit der Geburt des Kindes. Das Kind wächst, es wird geplant, dann wird gelernt und geleistet, dann gibt es die Rente und dann den Tod. Und alles, was zwischen Geburt und Tod liegt, wird zum maximalen Nutzen der Leistung benutzt und getrimmt. Alles zielt darauf hin, das Leben durchzuplanen, damit man so viel leisten und machen kann und so lange wie möglich. Unser ganzes Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, damit Menschen einmal optimal ausgebildet und vorbereitet sind für die Wirtschaft. Das ist jetzt nichts Negatives. Ich nenne das nur. Ich sage nicht, dass es gut ist und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich will es nur nennen. Wir haben in der Schule gelernt, wie man den Kreisumfang berechnet und den Radius. Aber wer von uns hat in der Schule gelernt, wie man mit dem Tod eines geliebten Menschen umgeht? Wie man als Mann mit seiner Frau umgeht oder als Frau mit seinem Mann? Ich nicht. Kein Vorwurf, ist nur eine Feststellung. Man hat uns beigebracht, im Voraus zu leben, zu planen und natürlich im Jetzt zu leben und zu genießen. Es geht nur noch um das Heute. Heute lebe ich, heute genieße ich, heute plane ich, heute durchdenke ich meine nächsten Schritte. Und das ganze Leben wird als Folge von Ursache und Wirkung aufgebaut und verstanden. Aber ist das richtig, dass wir das Leben so verstehen und so leben? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Wie sieht Gott unser gesamtes Leben? Was sagt die Bibel dazu? Dazu lese ich euch drei Bibelstellen vor. 1. Korinther 15, 19. Hoffen wir allein für dieses Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen auf der Welt. Philipper 1, 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und 2. Korinther 5, die ersten zwei Verse. Wir wissen, Wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unsere himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Wir haben in unserer Gesellschaft den Tod erhoben zur ultimativen Katastrophe und dem Ende von allem. Aber das ist es nicht. Das stimmt nicht, jedenfalls nicht nach der Bibel. Wir Menschen sind ein finales Wesen, ein Wesen, das sich vom Ende her bestimmt, das die Bibel vom Ende her bestimmt. Das heißt, unser Denken, unser ganzes Leben wird gesteuert und verstanden vom Ende her. Ihr kennt das, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Kann man nicht. Ne? Man kann eine Tagesrückschau erst am Abend halten. Ich habe meine hebräische Bibel mitgebracht. Und die liest man so rum. Unsere Bücher schlägt man so auf und liest. Die Hebräer machen so. Sie denken vom Ende her und sie lesen vom Ende her. Ist eine schöne Metapher für mich. Die Bibel versteht das Leben also vom Ende her und nicht von der Geburt. Und wenn wir das Leben in der Bibel betrachten, dann ist es immer ein Rückblick. Das heißt, wir können von unserem Leben nur beurteilen, was hinter uns liegt. Und hier ist ein ganz wichtiger, für uns Christen ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Wir gestalten unser Leben nicht im Jetzt, sondern wir gestalten unser Leben mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf den Himmel, mit Blick auf Christus. Dieser Blick sollte mein Leben bestimmen, mein Handeln. Dass ich das immer vor Augen habe, weil dann, was ich als Mensch plane und mir vornehme, wir haben nie die Garantie, dass es funktioniert, dass es klappt. Das heißt, selbst unser Planen ist vergänglich. Aber wenn ich mein Leben plane mit dem Blick auf die Unvergänglichkeit, auf etwas, das höher ist, anders ist als ich, das ewig ist, dann hat mein Leben einen ganz anderen Stand. Jesus sagt, wer durchhält bis ans Ende, der wird selig werden. Jesus sagt nicht, da wäre die Hälfte seines Lebens oder wer 10 gute Dinge gemacht hat. Nein, Jesus sieht das Ganze. Die Bibel kennt das nicht, dass man eine Zeit lang leistungsfähig ist für Gott und dann hört man halt auf oder kehrt Gott den Rücken zu. Die Bibel hat eine andere Sicht darauf, wozu das Leben da ist und was am sogenannten Ende rauskommen soll. Ich will nur ein paar Dinge nennen, nur ein paar. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die Gott sich wichtig sind. Wenn man in der Schrift forscht, was ist die Berufung des Menschen, was ist der Sinn des Lebens des Menschen, da will ich euch nur ein paar Schlagworte geben. Die Ewigkeit zu erlangen, ist ein Sinn im Leben und eine Berufung. Jesus als Gottes Sohn anerkennen und an ihn glauben. Eine weitere Berufung des Menschen ist, ein Kind Gottes zu werden. Also immer bitte aus Gottes Sicht, aus biblischer Sicht, ja, Jesus nachzufolgen, ganz wichtig, lieben Gott, sich selbst und seinen Nächsten, das ist der Sinn des Lebens, das ist unsere Berufung, Gott zu vertrauen, sich von Gott dienen zu lassen, das ist, glaube ich, eins der schwersten Sachen. Gott zu dienen ist ganz cool, weil da kann man planen, überlegen, ich kann handeln an den Armen, an den Schwachen, ich kann Geld geben, was auch immer. Das geht. Das kriegen wir hin. Aber stille halten und sich von Gott dienen zu lassen, ist nicht meine Worte, hat Jesus gesagt. Gott muss uns dienen, damit wir ankommen. Das ist ganz wichtig. Ganz kurz, es gibt noch wesentlich mehr Punkte. Das sind so ganz grob Dinge, die einen Menschen ausmachen. Oder dazu ist der Mensch berufen. Das ist der Sinn im Leben eines Menschen, wie die Bibel sich das denkt. Und all diese Dinge gehören in unserem Leben zur Vorbereitung auf die Ewigkeit. In der Gesellschaft beginnt das Leben mit der Geburt und endet mit dem Tod. Und dann ist Feierabend, finito, con jetzt, geht nichts mehr. Die Bibel sieht das ganz anders. Das, was wir jetzt hier machen, ist eine Vorbereitung, ist wie eine Schule. Das Leben an sich, was die Bibel mit Leben meint, kommt erst noch. Es ist noch nicht da. Unser Leben ist eine Art Vorstufe. Ich nehme das Wort Schule nochmal, was Besseres fällt mir nicht ein. Na? Das Leben, sagt die Bibel, ist Christus. Der, der kommt, ist Christus. Und der ist da nicht gebunden, ob der Tod vorher kommt oder nachher. Der, der kommt, ist Christus, immer. Der, zu dem wir gehen, ist Christus. Leute, wir Christen sind Ausländer in dieser Welt. Wir haben eine Staatsbürgerschaft im Himmel. Unser Zuhause ist im Himmel. Jesus ist im Himmel, um uns die Wohnung vorzubereiten, damit wir dir eines Tages hinkommen und bei ihm bleiben. Das ist das Leben. Wir sind Gäste und Fremdlinge auf Erden, sagt die Bibel, und sehnen uns nach unserer wahren Heimat. Und wir bereiten uns in diesem Leben auf diese ewige Heimat vor. Und deswegen verstehen wir unser Leben auch von der Ewigkeit her, nicht vom Tod her. Die Welt versteht dieses Leben vom Tod her. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Nein, gar nicht, gar nicht. Ich zitiere nochmal Paulus. Wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen, und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Ohne diese Perspektive bleibt den Menschen aus meiner Sicht nur die Angst vor dem Tod. Wir haben alle Angst vorm Sterben, weil es ist sehr unangenehm, denke ich. Da machen wir uns nichts vor, aber das ist nicht unsere Perspektive. Wir haben Angst vorm Sterben, wir haben Angst vorm Tod. Aber das ist nicht unsere Perspektive, sondern nur unsere Angst. Mit der Sicht Gottes, mit dieser Perspektive auf unser Leben und Sterben, kann der Mensch den Tod als eine Fahrkarte in die Heimat erkennen. Der Tod ist nicht das Ende. Wenn ich dieses neue Gewand, diese himmlische Heimat haben will, muss ich durch den Tod. Der Tod ist der Feind, aber durch Christi hat er sich gewandelt. Es passt ihm nicht, bestimmt nicht, aber er ist eine Fahrkarte in die Heimat. Ist verrückt, oder? Dass wir das aber so sehen, geht nicht automatisch. Nur weil ihr das heute Morgen hier hört oder es selber mal in der Bibel gelesen habt, heißt das noch lange nicht, dass das in eure Herzen ist. Das ist das Geschenk. Oder das ist ein Geschenk. Das ist zum Beispiel eine solche Sache. Gott muss uns dienen. Dieses Wissen, Paulus spricht hier, wir wissen, das muss Gott in unsere Herzen legen. Sonst haben wir das nicht. Wir können uns das nicht erarbeiten oder einen Plan schmieden, wie unser Herz dahin kommt. Das ist Gottes Dienst an uns. Mein Schwiegervater ist seit vor Weihnachten im Krankenhaus, den haben sie ein Stück vom Darm weg und geschnitten, der 86. Also, und dann hat er sich im Krankenhaus noch Corona eingefangen und so weiter. Und wir haben viel gebetet und ich habe mal mit ihm telefoniert und er sagt, ich erlebe hier Wunder um Wunder. Dann erzählt er das. Und ich frage mich, warum sieht er Wunder, wo wir sie nicht sehen? Wir sind zwar dankbar, wenn was vorwärts geht, aber wieso hat dieser Mann einen Blick für Wunder, die ich gar nicht sehe? Und das größte Wunder für mich, er sagt, ob ich jetzt gesund wäre oder nicht, ich kann auch heimgehen, es ist in Ordnung. Also so, man merkt ja das, ob einer was aus dem Herzen spricht oder ob er das gelernt hat. Und das kam aus dem Herzen. Das hat mich sehr bewegt. Und jetzt noch für die Alten unter uns. So, also biologisch, soziologisch gehört man zu den Alten ab dem 46. Lebensjahr. Ja, also da spricht man von den jungen Alten. Aber es ist so, das heißt, dort beginnt ein neuer Lebensabschnitt, so langsam schleichend. Man ist dann alt und spätestens, wenn man Oma oder Opa geworden ist, kann man es nicht mehr leugnen. Jetzt, die Jugend möge mir vergeben, speziell für die Alten. Was heißt das für uns? Mit dem Erreichen des Rentenalters ist der Leben oder ist das der Sinn des Lebens nicht vorbei. Mit dem Ende der Erwerbsarbeit ist die Lebensarbeit noch lange nicht vorbei. Die endet, wenn ihr hier die Augen zumacht und nicht wieder aufmacht. So lange haben wir Lebensarbeitszeit. Paulus schreibt von der Arbeit der Liebe und von der Geduld der Hoffnung im 1. Thessalonikerbrief. Und diese Arbeit der Liebe, diese Lebensarbeit, die wird nicht enden. Die haben wir unser ganzes Leben lang. Mit dem Tag des Todes ist das Leben nicht vorbei, sondern es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, wer an meinem Wort festhält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das bedeutet, dass der Tod nicht mehr da sein wird, nicht mehr das sein wird, was er ursprünglich war. Ja, nehmen wir das Wort nochmal. Wer an meinem Wort festhält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Alle Leute, die ihm zugehört haben, auch die Jünger, die dabei waren, sind gestorben. Und trotzdem spricht Jesus, sie werden den Tod nicht sehen. Sie sind gestorben. Das heißt, der Tod wandelt sich, wenn wir an Christus hängen. Seine Bedeutung, seine Feindschaft gegen das Leben wird in etwas Gutes gewandelt. Das sind manchmal so Nebensätze in der Bibel. Ich finde das toll. So, und jetzt wir Alten. Ich bin über 46, ich darf das sagen. Ja? Jetzt fragt man sich natürlich, jetzt bin ich alt oder ich werde alt, die Knochen kaputt. Im Kopf geht es nicht mehr ganz so frisch wie früher. Ich brauche selber Hilfe. Was soll ich denn jetzt noch an Lebensarbeit? Was denn noch? Verwechselt bitte nicht Lebensarbeit oder Liebesarbeit mit Leistung. Wir sind nach Leistung erzogen worden. Bei uns Arbeit hat was mit Leistung zu tun. Für Gott nicht. Egal wie alt ich bin, wenn ich im Bett liege, am Rollstuhl gefesselt bin, irgendwas. Ich bin immer noch in dieser Lebensarbeit drin, in diesem Lieben, in diesem Zuhören, in diesem Geben. Ich habe festgestellt bei älteren Christen, je älter ein Christ wird, desto besser kann er sich folgende Dinge erarbeiten und leben. Wenn man älter wird, kann man besser sehen, was kommt oder wer kommt. Es ist viel präsenter, nicht nur hier, sondern auch hier. Im Himmel oder zum Himmel, zu Christus, gehören wir ohne Leistung. Christus, das ewige Leben, das alles ist uns geschenkt. Ohne Leistung. Wieso, meine lieben Alten, sollten wir nicht jetzt schon hier dementsprechend glauben und leben? Glauben und leben ohne Leistungsanspruch. Klar, wir müssen einkaufen, müssen nach Hause, was auch immer, ne? Aber darum geht es nicht. Aber ohne Leistungsanspruch vor Gott treten in diesem Leben. Wenn man älter wird, kann man geduldiger werden mit sich und anderen. Ich sage seit ein paar Jahren immer zu meinem Sohn, wenn dem was ärgert oder wenn ihn einer beleidigt hat oder irgendwas, wo ich sage, du hast jetzt alles Recht, dich zu ärgern, aber du bist nicht verpflichtet dazu. Und dann überlegt er immer ganz kurz, nee, das geht mir jetzt hier, das regt mich auf. Und mein anderer Sohn hat gesagt, was du sagst, das stimmt. Sagt er, aber das ist zu früh, das können wir noch nicht. Und wo ich sagte, ja, also mit 30 da hätte ich das noch nicht. Heute kann ich das. Heute, wenn mich einer ärgert oder irgendwas, ich überlege Tatsache, will ich mich darüber ärgern? Lasse ich das jetzt zu? Nehme ich diese Beleidigung an oder sage ich, winke ich durch? Nein, mache ich nicht. Diese Dinge kommen langsam, wenn man älter wird. Als junger Mensch ging das nicht. Da gab es eine Maulschelle. Ne? Aber jetzt, das geht so langsam. Nicht perfekt, aber so langsam. Es geht, solche Sachen. Und wenn man älter wird, oder je älter man wird auch, man kann in Christus eine tiefe Geborgenheit fühlen und ein Ja zum Sterben haben, statt Angst vor dem Sterben. Das geht auch nicht automatisch. Da muss Gott uns dienen. Aber es geht. Das ist so im Alter unsere Lebensaufgabe, diese Dinge. Hier geht es gar nicht mehr um Leistung. Man kann, je älter man wird, eine Gewissheit im Herzen über die Ewigkeit haben und das Spüren der nahen Ewigkeit. Ich sage nicht, dass man das als junger Mensch nicht kann, aber es geht besser, es geht leichter, weil wir im Alter aufgrund unserer Einschränkung auch gezwungen sind, uns viel mehr auf Gott zu werfen. Und indem wir uns auf Gott werfen, dient er uns in diesen Sachen. Wenn man älter wird, braucht man weniger und ist schneller zufrieden mit dem, was man hat. Man kann schneller vergeben, schneller loslassen und lieben. Man kann aber auch als alter Mensch verbittern. Ja, aber auf das Thema will ich jetzt nicht eingehen. Hin zu Christus. Lasst uns von Christus dienen. Und egal, wie alt wir sind und egal, wie zerbrechlich, kaputt oder sonst was wir sind, keiner von uns geht aus dieser Welt, bevor Gott nicht alles an ihm getan hat, was Gott an ihm tun wollte. Und keiner von uns geht aus dieser Welt, bevor Gott durch ihn nicht getan hat, was er oder sie durch ihn tun wollte. Manchmal ist das aber auch nervig. Eine Freundin hat mir erzählt von einem über 80-jährigen Mann aus ihrer Gemeinde. Der konnte nur noch mit dem Rollator so Schrittchen für Schrittchen. Und der ist immer brubbelnd durchs Dorf gefahren und hat gesagt, scheiß Überstunden. Also der war nicht verrückt im Kopf, sondern er meinte damit, Mann, ich will nach Hause, ich will in den Himmel, ich habe die Schnauze voll hier. Ne? Aber er wusste, er durfte noch nicht gehen. Und deswegen hat er immer geschimpft, scheiß Überstunden, das ging an Jesus. Ne? Ja, Leute, wir haben Aufgaben, andere von Gott, bis wir die Augen zuklappen. Und diese Aufgaben haben sehr selten was mit Tat und Leistung zu tun. Die Aufgaben Gottes liegen in uns. Sie werden in unser Herz und Seele gelegt und mit Gottes Hilfe vollbracht. Und je mehr das Alter zunimmt, desto mehr können wir einen Zugang zu diesen Aufgaben bekommen. Oder uns dagegen sperren. Beides ist möglich. Dass wir Gott und das Leben vom Ende her verstehen und gestalten, ist logisch. Dann ist es logisch, dass auch am Ende das meiste mit einem Menschenleben geschieht. Ich möchte mal wieder ein Bild dafür gebrauchen. Wer ist früher im Wettkampf gelaufen? 1000 Meter, 3000. Also nicht Sprint, 60 und 100, sondern früher mal so, auch in der Schule. Ja, ja, ne? Wann läuft der Läufer am schnellsten? Genau. Kurz vorm Ziel wird nochmal richtig Gas gegeben. Dann legt man nochmal alles rein, was man an Energie- und Kraftreserven hat. Und so ist das auch mit unserem Lebenslauf. Nur, dass das, was wir reinlegen, in uns reingelegt ist, es ist nicht unsere Leistung, unser Machen, unser Tun oder irgendwas, sondern es ist Gott, das, was er in unsere Herzen legt, im Alter. Und es wächst, dieses Lieben können, vergeben können, loslassen können, immer mehr der Ewigkeit gewiss. Das ist der Endsport. Das ist der Sprint, sag ich mal, zu dem wir berufen sind. Wenn ich also das Leben verstehe, dass der Anfang die Geburt ist und der Tod das Ende und dazwischen Leistung, Arbeit und natürlich auch schöne Sachen, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nämlich krank bin, alt werde, nicht mehr leistungsfähig bin, was auch immer. Wenn ich aber das Leben wie die Bibel als Vorbereitung für die Ewigkeit verstehe, werden sich die Prioritäten in meinem Leben ändern. Und je älter ich werde, desto schneller renne ich auf das Ziel zu. Aber ich renne mit dem Herzen und nicht mehr mit den Händen, nicht mit den Beinen, nicht mit dem Planen. Ihr lieben Alten, ihr befindet euch in der Endrunde und lauft schneller als je im Leben zuvor, auch wenn euch das nicht bewusst ist. Und ihr lauft mit Herz und Seele und mit gefalteten Händen. Was ihr jetzt leistet, ist die Höchstleistung in eurem Leben. Lauft gut, denn ihr werdet getragen. Amen.